Ich lese die Lesung 10, Johannes 10, Vers 1 bis 8, 11. Weiter sagte der gute Hirte, weiter sagte Jesus, ich sage euch die Wahrheit, wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern heimlich einsteigt, der ist ein Dieb und Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen. Ihm öffnet der Wächter die Tür und die Schafe erkennen ihn schon an seiner Stimme. Dann ruft der Hirte jedes mit seinem Namen und führt sie auf die Weide. Denn wenn seine Schafe den Stall verlassen haben, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden würden sie niemals folgen. Ihm laufen sie davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Leute, denen Jesus dieses Gleichnis erzählt, verstanden nicht, was er damit meinte. Deshalb erklärte er ihnen, ich sage euch die Wahrheit, ich selbst bin die Tür, die zu den Schafen führt. Alle, die sich vor mir als eure Hirten ausgaben, waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen, und er wird saftig grüne Weiden finden. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Aber ich bringe Leben und dies im Überfluss.
Ehrenmann, das ist das Jugendwort 2018 und wir haben uns jetzt eine ganze Predigt-Gottesdienstreihe mit diesem Thema beschäftigt, Ehrenmann, was verbirgt sich dahinter? Ich habe noch eine Rückkopplung drin, das kann noch ein bisschen runtergenommen werden, das Mikro. Was verbirgt sich hinter diesem Wort Ehrenmann? Warum ist es den Jugendlichen so wichtig, dass sie dieses Wort benutzen? Haben wir gestern wieder im biblischen Unterricht gehabt. Immer wieder höre ich das Ehre, Ehrenmann. Ist irgendwie so ein Begriff im Moment. Und es hat zu tun, glaube ich, damit, dass wir Sehnsucht haben danach, dass jemand zuverlässig ist, dass jemand für die Wahrheit steht, wahrhaftig ist. Und wir haben gesagt, der Ehrenmann schlechthin ist Jesus Christus. Und was heißt das, diesem Ehrenmann zu folgen mit meinem Leben und dadurch selbst ein Ehrenmann oder eine Ehrenfrau, ein Ehrenmensch zu werden? Ehrenmann. Und heute eben als Abschluss dieser Gottesdienstreihe dem Ehrenmann folgen, auch mit meinen Gefühlen. Der erste Gedanke heute, die Gefühlslage der Nation. Als ich Kind war, da war eine Fernsehserie ganz populär, Raumschiff Enterprise. Die Älteren unter uns werden sich noch erinnern an Captain Kirk und vor allen Dingen an ihn hier, an Spock. Ich krieg das nie hin. Ich weiß nicht, wer kann das? Ich krieg den da nicht dran, so von alleine. Den Vulkaniergruß. Aha, du hast geübt. Captain Kirk und das war einer seiner Offiziere, eben Mr. Spock. Und Mr. Spock stand für einen ganz sachlichen Typ. Also immer wenn es hoch herging, wenn die Gefühle hochpeitschten, dann wurde Spock gefragt, was sagst du? Und dann fuhr er total runter und analysierte das alles in einer Seelenruhe. Und er stand für eine Sehnsucht eigentlich in der Gesellschaft nach vielem Hochgepeitschten, auch im Nationalsozialismus, wo Gefühle manipuliert worden waren. Jetzt der Gedanke, wenn wir nur sachlich genug an die Dinge herangehen, wenn der Verstand regiert, dann wird alles zum Guten sich wenden. Das war das Denken und das spiegelte sich dann auch in so einer Fernsehsendung wider. Raumschiff Enterprise hat sich weiterentwickelt. Es gab dann ja die nächste Generation und interessanterweise einer, der dann dort auf der Kommandobrücke stand, war er. Data. Das kriege ich jetzt heute Mittag von meinen Kindern auch wieder aufs Brot geschmiert. Du bist noch nicht mehr in der Lage, so ein einfaches englisches Wort auszusprechen. Data natürlich. Genau. Data war ein Roboter. Deswegen wurde der auch so weiß geschminkt und kriegte so gelbe Pupillen eingesetzt. Also Kontaktlinsen nur. Und was war sein größter Wunsch? Was war Datas größter Wunsch? Er wollte Gefühle lernen. Und dann kriegte er sogar an irgendeiner Stelle in der Sendung kriegte er einen neuen Chip eingesetzt, einen Emotionschip. Es war sein großer Wunsch, Gefühle zu lernen. Und plötzlich merkte man, die Stimmungslage in der Gesellschaft hatte sich gekippt. Nicht mehr der Verstand war das höchste Gut und wenn man nur den Verstand regieren lässt, wird alles gut, sondern plötzlich war ja die Emotionalität, das Gefühl, das war wieder ganz wichtig. Ja, Gefühl hat Hochkonjunktur. Und das ist bis heute so geblieben. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Wir leben ja mittlerweile in einer nicht nur Optionsgesellschaft, sondern in einer Multi-Optionsgesellschaft. Ich sage mal, unsere Eltern oder Großeltern, gehen wir nur noch eine Generation zurück, wenn der Papa Schlosser war, dann wurde der Sohn auch Schlosser. War der Papa Bauer, dann wurde der Sohn auch Bauer. Da gab es gar keine Optionen. Du konntest vielleicht Glück haben, wenn du das fünfte Kind warst, dann waren die vorderen Positionen alle schon vergeben, dann hattest du eventuell die Möglichkeit, ein bisschen auszusuchen, was denn wohl für dich möglich war. Heute nicht nur eine Option, sondern das, was eigentlich mal als schön gedacht war und ja auch als angenehm, mittlerweile redet man davon, es ist der Zwang zur Option, der Zwang zur Entscheidung. Und ich merke das immer, wenn ich vor solchen Regalen stehe. Da denke ich immer, warum ist da nicht eine Tüte Chips? Oder sagen wir mal zwei. Als ich Kind war, wisst ihr, was es da gab, wenn ich bei Oma Fernsehen gucken durfte? Dann gab es da eine Sorte Chips. Und ihr wisst alle, welche Sorte das war. Funny, frisch, ungarisch. Und wenn du Pech hattest, ja, dann hatte Oma im Regal daneben gegriffen. Es gab nur zwei Sorten. Und dann machtest du die Tüte auf, hast nicht hingeguckt, schobst die erste Ladung Chips in den Mund und hast, Oma hat gesalzene gekauft. Also das waren die zwei Sorten, die es gab, ungarisch und gesalzen. Wenn du heute vor so einem Regal stehst, man ist doch schier überfordert. Und das ist ja, fängt ja bei Chips an, geht über Joghurt, Käse und für uns Männer, ganz ehrlich, Hosen. Ja? Ich meine, warum gibt es denn im Laden nicht nur eine Hose? Da gehst du rein, nimmst die Hose und bist glücklich. Und wir Männer wären auch glücklich. Ja, und dann stehst du da und eine ganze Etage Jeans. Schrecklich. Multi-Optionsgesellschaft. Und warum jetzt, haben wir uns ja gefragt, das war die Frage, warum sind Gefühle so wichtig? Wisst ihr, die Sache ist doch die, es gibt so viele Möglichkeiten. Wir haben überhaupt nicht mehr die Chance, alle Möglichkeiten mit den dazugehörigen Informationen, jetzt reden wir nicht über Chips, fragen wir nur mal die Jugendlichen nach Berufswahl, Studiengänge. Wir haben überhaupt nicht mehr die Chance, alle Optionen mit den dazugehörigen Informationen zu durchdenken. Das geht gar nicht. Und dann kommt noch was dazu, nämlich, dass wir mittlerweile ja in der Postmoderne leben und die Postmoderne kennt sich dadurch aus, dass alles Vorgegebene erst einmal weggebrochen ist. Traditionen, große Institutionen, ein Ehrenkodex. Warum ist dieses Wort Ehrenmann plötzlich so wichtig? Weil es gibt all diese Dinge nicht mehr als verlässliche Grundlage, wo man sagt, da ist ein Konsens da gesellschaftlich. Was ist wertvoll? Was ist wichtig? Und jetzt gleichzeitig diese Fülle an Optionen. Ja, was kann ich nur tun? Ich kann nur sagen, Was fühlt sich gut an? Was fühlt sich gut an? Was fühlt sich für mich am besten? Und darauf zielt auch übrigens die Werbung. Immer auf das Gefühl. Kauf mich und dann fühlst du dich gut, dann fühlst du dich besser. Und sicher kann das Gefühl auch in manchen Fällen die richtige Entscheidung sein, aber oftmals zieht auch so eine gefühlsmäßige Entscheidung das nach sich, dass man ja auch die Konsequenzen und die Folgen nicht wirklich durchdacht hat und dass man dann wieder zurückrudern muss und unser Leben immer mehr zu so einem Zickzackkurs wird, wo unheimlich viel Kraft verpufft auf unserem Weg. Der Denkfehler, der dabei gemacht wird, ist, Gefühle wären Gründe. Wir verwechseln Gefühle mit Gründen. Und wir merken, wenn wir dem Ehrenmann Jesus Christus folgen wollen und selbst zu einem Ehrenmenschen werden wollen, dann spielen Gefühle nun mal eine große Rolle. Und das Problem ist, Gefühle sind nicht so einfach zu steuern. Wie gehen wir damit um? Gefühlslage der Nation. Der zweite Punkt, Gefühle sind gut. Das müssen wir erstmal festhalten. Gefühle sind gut, denn sie sind ja von Gott geschaffen. Und wenn ich in die Bibel reinschaue, dann entdecke ich, dass auch Gott ein gefühlsmäßiges, ein gefühlserfülltes Wesen ist. Gott freut sich, Gott ist traurig, Gott ist betrübt, Gott kann zornig werden. Also auch er kennt und hat Gefühle und wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Und Gefühle werden oftmals ausgelöst durch Situationen oder durch Dinge oder durch Personen, die auf uns zukommen. Und Gefühle weisen auf etwas hin. Das ist wichtig. Gefühle weisen uns auf etwas hin. Wir haben den Bibeltext gerade gehört. Da geht es um die Schafe. Du hast gesagt, Thorsten Knapp hat gesagt, Schafe, das ist für dich beruhigend. Manche fänden das jetzt vielleicht nicht so nett, als Schaf bezeichnet zu werden, aber die Bibel tut das immer mal wieder. Also wir sind die Schafe. Und dann werden zwei verschiedene Hirtentypen dargestellt als Leitfiguren. Welche Gefühle lösen diese Typen aus und ja, wem wollen wir folgen? Schauen wir mal rein in Vers 1 und 2 und Vers 7. Da sagt Jesus, ich sage euch die Wahrheit, wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern heimlich einsteigt, der ist ein Dieb und Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen. Deshalb erklärte er ihnen, ich sage euch die Wahrheit, ich selbst bin die Tür, die zu den Schafen führt. Also Jesus sagt, ich konfrontiere euch mit der Wahrheit, ich beschreibe euch die Wirklichkeit. Und in der Wirklichkeit ist es so, es gibt diese zwei Typen Hirten. Es gibt den guten Hirten und es gibt die, die auf Umwegen in euch eindringen wollen, die durch die Hintertür kommen wollen und die meinen es nicht gut. So, diese zwei Typen werden erst einmal benannt. Und dann beschreibt der Text zwischen den Zeilen, welche Gefühle werden denn jetzt nun ausgelöst. Hier Vers 1 und 5 und 8, da werden diese Diebe und Räuber, diese schlechten Hirten beschrieben. Wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern heimlich einsteigt, der ist ein Dieb und Räuber. Und dann sagt er über die Schafe, einem Fremden würden sie niemals folgen, ihm laufen sie davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Alle, die sich vor mir als eure Hirten ausgaben, waren Diebe und Räuber. Was löst jetzt dieser schlechte Hirte aus in den Schafen? Angst und Unsicherheit. Da ist jemand, der sagt, komm, ich zeige dir, wo es lang geht, das ist wichtig, das ist wertvoll. Und die Schafe wollen, sie kennen diese Stimme nicht, sie können sie nicht richtig einordnen, sie haben Angst, sie sind unsicher. Das ist also eins der ersten Grundgefühle, die in uns sind. Angst und Unsicherheit. Dann lesen wir in Vers 10, der Dieb kommt, um zu stehlen. Der Dieb kommt, um zu betrügen. Der Dieb tut etwas Ungerechtes. Was löst das aus, wenn ich das mitbekomme, dass ich bestohlen werde, wenn ich das irgendwann schnalle, dass ich da betrogen wurde, wenn ich merke, mir ist Unrecht widerfahren, was löst das aus? Wut. Und ich glaube, das ist eine zweite Grundemotion, die wir alle kennen. Wut. Und dann heißt es weiter in Vers 10, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Und wenn ich das dann erlebe, entweder an anderen Menschen oder an mir selbst, dass da Leben zerstört wird, dass Leben kaputt geht, dass das Menschen ins Unheil laufen, was löst das aus? Gerade auch wenn es mir persönlich widerfährt oder wenn es Menschen widerfährt und ich will helfen und kann es nicht, dann löst das Ohnmacht aus oder Trauer. Eine der dritten Grundemotionen, Ohnmacht und Trauer. Und dann eben stellt Jesus sich selbst diesen Hirten gegenüber und er sagt in Vers 9, 10 und 11, ich allein bin die Tür, wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Ich bringe Leben und dies im Überfluss. Ich bin der gute Hirte und ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Also, was wird hier beschrieben? Leben im Überfluss, gute Weide finden. Eine der vierten Grundemotionen, Freude. Lebensfreude. Vielleicht erinnern wir uns noch daran, dass in der Zeit ein Artikel stand, ich hatte das mal mitgebracht von einem Psychologen, der gesagt hat, das Problem der heutigen Heranwachsenden und auch zum Teil der Erwachsenen, die sich unheimlich viel mit dem Smartphone beschäftigen, mit dem Handy beschäftigen, ist, dass es keine Langeweile mehr gibt. Ja, wenn man früher auf den Bus gewartet hat oder auf dem Weg nach Hause war und nicht abgelenkt wurde, dann fing man ja an, über sich selbst nachzudenken. Heute wird man hat gemessen, ich glaube, nach 7 Sekunden hat jeder Mensch, der so ein Teil hat, das Ding in der Hand. Das heißt, es gibt gar keine Langeweile mehr, es gibt gar keine Zeiten mehr, wo man einfach mal bei sich selbst ankommt. Was bewegt mich? Wie war der Tag heute? Wo will ich eigentlich hin? Sich selbst bewusst werden. Und mir auch meiner Emotionen bewusst werden, meiner 4 Grundemotionen. Wenn ich dem Ehrenmann folgen will mit meinen Emotionen, dann muss ich mir diese Emotionen ja erstmal eingestehen und mir mal bewusst machen. Also, dass ich mir mal Zeit nehme, vielleicht sonntags abends oder sonntags nachmittags, vielleicht mich mit einem schönen Notizbuch, einem schönen Stift hinsetze, mir eine Viertelstunde Zeit nehme und diese Fragen mal zulasse. Wenn ich auf die letzte Woche zurückschaue, wer oder was hat mir da Angst gemacht? Wenn ich auf die letzte Woche zurückschaue, wer oder was hat mich wütend gemacht? Warum bin ich an dieser Stelle so aus der Haut gefahren? Wenn ich auf die letzte Woche zurückschaue, wer oder was hat mich traurig gemacht? Warum liegt so eine Wolke über mir und ich kann das noch gar nicht so richtig greifen? Und wenn ich auf meine letzte Woche zurückschaue, wofür bin ich dankbar? Woran habe ich mich gefreut? Welche Gründe gibt es, mich zu freuen? Vielleicht eine Viertelstunde. Vielleicht dauert es länger, wenn man einmal anfängt zu schreiben. Aber sich mal einmal in der Woche Zeit nehmen zu sagen, ich schaue zurück, damit ich selbst bei meinen Emotionen ankomme. Mir meiner Emotionen bewusst werde, mir meiner selbst wieder bewusst werde. Gefühle sind gut. Und ein letztes: Gefühle sind gute Diener, aber oftmals schlechte Leiter. Gefühle sind gute Diener, aber oftmals schlechte Leiter. Ich mache mir meine vier Grundgefühle wieder bewusst. Worauf weisen diese Gefühle eigentlich hin? Und dann breite ich diese Gefühle vor Jesus Christus aus und ich sage sie ihm. Und dann gehe ich einen nächsten Schritt, dass ich dann frage, wenn ich so ein Stück wieder bei mir angekommen bin, dann frage ich, was will ich eigentlich? Dass ich nicht nur von meinen Emotionen geleitet bin, sondern dass ich mich mal bewusst frage, was will ich? Und der nächste Schritt wäre dann zu fragen, was willst du, Jesus Christus? Und je nach Menschentyp muss man dem einen vielleicht sagen, hör mal, du musst mal lernen, wieder zu fragen, was willst du selbst eigentlich? Erwarte nicht immer, dass Gott dir lauter Zettelchen vom Himmel schmeißt, damit du nicht nachdenken musst und keine Entscheidungen treffen musst. Was willst du eigentlich? Und einem anderen muss man vielleicht sagen, der immer nur so straight, ich will, da muss man vielleicht mal fragen oder die Frage zulassen, was will Jesus eigentlich von dir und mit deinem Leben? Aber diese Fragen sind wichtig. Und dann Entscheidungen treffen. Mit meinen Gefühlen. Gute Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, wenn es um das Gefühl Angst geht und Unsicherheit, dass ich die Entscheidung treffe, ich kann das einmal einblenden, dass ich die Entscheidung treffe, ich will mich nicht von der Angst leiten lassen, sondern wie kann eigentlich eine von Liebe durchdrungene Reaktion aussehen? Natürlich die Liebe zu Jesus Christus, ja. Aber wenn wir vom Doppelgebot der Liebe herkommen, wo Jesus gefragt wird, was ist das Wichtige in der Bibel, wie ist die Bibel zusammengefasst, da sagt er, liebe Gott von ganzem Herzen mit deiner ganzen Persönlichkeit und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das vergessen wir oft. Dass ich mit meiner Angst die Entscheidung treffe, wie kann eine von der Liebe durchdrungene Reaktion aussehen? Wie gehe ich jetzt in dieser Situation der Angst gut mit mir selber um? Dass ich meine Grenzen einhalte, meine Grenzen kenne. Es können ja Situationen sein, die mir Angst machen. Vielleicht neue Türen, durch die ich hindurchgehen muss. Vielleicht ein großer Berg, der vor mir liegt. Und das macht schon mal Angst. Wie gehe ich jetzt gut mit mir selber um in dieser Situation? Das heißt nicht immer weglaufen. Das heißt aber auch nicht zu allem Ja sagen. Was ist eine gute Entscheidung? Worauf weist die Angst mich hin? Und wie gehe ich gut mit meinem Mitmenschen in dieser Situation um? Manchmal ängstigen uns ja auch Mitmenschen, die auf uns zukommen. Und was wäre jetzt eine Reaktion der Liebe und nicht der Angst? Wut. Übrigens, ihr bekommt nachher alle ein Zettelchen, wo diese Fragen draufstehen, dass ihr nicht denkt, ihr müsst euch das alles merken. Ihr könnt das zu Hause nochmal in Ruhe nachlesen und auch üben. Wut. Dass ich mich nicht von der Wut leiten lasse, sondern dass ich entscheide, wie kann eigentlich eine Reaktion aussehen, die zum Frieden führt. Da ist Wut über Ungerechtigkeit, Wut über Fehlverhalten, Wut über Betrug, vielleicht auch Wut über mich selbst. Und wie kann das jetzt aussehen, dass ich in so einer Situation vielleicht auch erstmal zurücktrete, mal das Ganze ein bisschen runterkochen lasse und dann mich aufmache und sage, ich möchte Klärung suchen. Ich möchte ein Friedensstifter sein. Ich möchte um Vergebung bitten und ich möchte auch Vergebung gewähren. Frieden bauen. Und wenn ich eine sehr berechtigte Wut habe, vielleicht auch über die Missstände in der Gesellschaft, dann kann ich mich natürlich am Supermarkt immer herrlich mit den Leuten an der Kasse darüber unterhalten, wie schlimm alles ist, und dann können wir da so richtig Emotionen rauslassen. Aber die Frage wäre doch, wie kann ich eigentlich die Kraft dieser Wut nutzen, um auch Missstände zu verändern? Wut, Ohnmacht und Trauer. Ich glaube, wenn wir der Trauer und der Ohnmacht immer mehr Raum geben, dann wird uns das früher oder später in eine Depression führen. Immer mehr runterziehen. Wenn ich jetzt entscheide, wie kann eine Reaktion der Hoffnung aussehen? Petrus sagt das, Jesus hat uns zu einer lebendigen Hoffnung berufen. Was bedeutet es, dass ich gerade auch bei Rückschlägen, gerade auch im Leid, vielleicht in Krankheit, im Misserfolg, dass ich dann mich daran festmache und sage, aber Gott wird das letzte Wort haben. Und dass ich mich daran festhalte, was der König David betet. Letzte Woche haben wir diesen Psalm zusammen gebetet, Psalm 23. Und wenn ich auch wandere durchs finstere Tal, es ist eine Lüge zu glauben, sobald ich mit Jesus Christus unterwegs wäre, geht es nur noch über die Sonnenhügel des Lebens. Wir werden auch mit und im Glauben durch die Tiefen müssen. Aber David betet, und wenn ich schon wandere durchs finstere Tal, dann fürchte ich kein Unheil, denn ich weiß, du bist bei mir. Das ist der Unterschied. Dass ich nicht allein bin. Wisst ihr, es gibt Situationen, zum Beispiel im Krankenhaus vor einer schwierigen OP. Da sind wir vom Menschlichen her ganz allein. Da reicht keiner an uns heran. Keiner. So lieb er uns hat. Da werden wir mit Fragen konfrontiert sein, mit Ängsten konfrontiert sein. Da sind wir ganz allein. Und das, was die Bibel uns verspricht, ist, dass Gott die Möglichkeit hat, uns auf eine Art zu erreichen, uns auf eine Art Gemeinschaft und Nähe zu schenken, wie das kein Mensch kann. Und das ist das, was Menschen mir auch erzählen, dass sie sagen, plötzlich hatte ich diesen Frieden in mir. Und ich wusste, Gott ist da. Ich bin nicht allein. Wie kann in meiner Trauer und in dem Gefühl der Ohnmacht, wie kann dort eine Reaktion der Hoffnung aussehen? Was hilft mir zu einer Reaktion der Hoffnung? Dass ich raustrete aus dieser Opferrolle und wieder beginne, mein Leben zu gestalten. Dass ich meine Möglichkeiten nutze und so selbst auch zu einem Hoffnungsträger werde. Und dann die Emotion der Freude. Ich glaube, an der Stelle ist wichtig, dass wir lernen zu unterscheiden, was gibt mir jetzt kurzzeitiges Vergnügen und was bringt in meinem Leben wirklich tiefe Freude. Und kurzzeitiges Vergnügen, das sind oft Dinge, die ich mir von außen irgendwie ranhole. Und ich glaube, tiefe Freude hat damit zu tun, dass ich auf das schaue, was mir geschenkt ist. Und dass ich anfange, Dankbarkeit zu leben. Ich glaube, das hat eine enorme Auswirkung auf meine Lebensfreude. Wir haben uns mal eine ganze Gottesdienstreihe damit beschäftigt, dass unsere Aufmerksamkeit unfair ist. Unsere Aufmerksamkeit fixiert sich ganz schnell auf die Dinge, die nicht gut laufen. Ja, am Tag gab es wahrscheinlich 15 Gründe, um dankbar zu sein. Und dann passiert irgendwas, was nicht so gut war, und da schauen wir hin. Unsere Aufmerksamkeit ist unfair. Und wir bringen unserer Aufmerksamkeit Fairness bei, indem wir sagen, wir schauen ganz bewusst auf das, was mir geschenkt ist, und ich fange an, Gott zu danken. Tiefe Freude, das Schöne und Gute, das Gott mir schenkt, wahrzunehmen und es auch zu feiern. Ich wünsche mir so sehr, dass wir auch als eine Kirchengemeinde so eine Feierkultur entwickeln. Was hat uns Gott im letzten Jahr alles geschenkt? Darauf zu schauen, das zu feiern, einander zu feiern, einander Danke zu sagen, Gott Danke zu sagen. Was sind wir für beschenkte Menschen? Und die Lebensfreude wächst. So, jetzt die BU-Jugendlichen bitte ich mal nach vorn, dass ihr schnell die Zettel austeilt für jeden. Einfach, das waren nicht nur zwei BU-Jugendliche. Einfach in die Reihen geben und dann läuft das. Hier sind noch mehr. Einfach welche reingeben und dann wird das schon verteilt. Nur, dass ihr euch tröstet. Also ich könnte das ohne Brille auch nicht mehr lesen. Was sagst du, du kannst das auch mit Brille nicht mehr lesen? Ja, dann. Einfach als einen Impuls zum Mitnehmen, leg es in deine Bibel oder pack es an den Spiegel, da wo du es siehst. Und vielleicht ist das der Impuls, einmal in der Woche sich hinzusetzen und bei dir selbst, bei deinen Gefühlen anzukommen, sie vor Jesus Christus auszubreiten und mit deinen Gefühlen gute Entscheidungen zu treffen. Ich nehme meine Gefühle wahr und mache sie mir bewusst. Und dann entscheide ich mich mit meinen Gefühlen, dem Ehrenmann Jesus Christus, der Wahrheit in Person, zu folgen. Warum? Das sagt uns der letzte Vers hier vorne. Amen.